12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. In Portugal bringt die Wahl einen Machtwechsel. Was unverändert bleibt, sind die strengen Sparvorgaben von EU und Währungsfonds. In Deutschland präsentiert die Regierung die Gesetze zum Atomausstieg. Forciert wird der Bau von Gas- und Kohlekraftwerken. In der Schweiz soll Streumunition verboten werden. Der Bundesrat möchte das internationale Abkommen ratifiziert haben. In Jemen ist der Präsident weg, die Machtverhältnisse sind diffus, das Land scheint zu zerfallen. Im Tagesgespräch der Mann für die harten DEZA-Einsätze. Daniel Bayer über seine Arbeit im Büro für Direktion und Entwicklung und Zusammenarbeit in Benghazi und über den Alltag in der libyschen Rebellenhauptstadt. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Karin Britsch.
In Portugal haben die Sozialdemokraten von Pedro Passos Coelho die Parlamentswahl klar gewonnen. Experten trauen der künftigen Regierung, die politisch mit rechts einzuordnen ist, harte Reformen für das hochverschuldete Portugal zu. Unter dem bisherigen Ministerpräsidenten José Sócrates geriet das Land in die größte Arbeitslosigkeit seit 3 Jahrzehnten. Die deutsche Regierung hat die Gesetze für den beschleunigten Atomausstieg verabschiedet. Neben dem schrittweisen Abschalten der AKWs bis 2022 hat das Kabinett noch weiteren Gesetzesentwürfen zugestimmt. Diese sehen neben dem Atomausstieg einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien und des Stromnetzes vor. Die beiden Kammern des deutschen Parlaments sollen noch vor den Sommerferien über die Gesetze entscheiden. Gut ein Fünftel der deutschen Stromproduktion stammt aus Atomkraftwerken. Im Fall der beiden Schweizer, die monatelang in Libyen festgehalten wurden, kann die Bundesanwaltschaft ein Strafverfahren gegen die libysche Führung eröffnen. Politisch spreche nichts dagegen, sagte der Bundesrat. Bei der Strafuntersuchung geht es um die Festhaltung der beiden Schweizer Rashid Hamdani und Max Göldi durch das libysche Regime. Die Bundesanwaltschaft soll demnach untersuchen, ob in diesen Fällen der Tatbestand der Geiselnahme und der Erpressung erfüllt wurde. Der Bundesrat will, dass Streumunition verboten wird. Er legt dem Parlament eine entsprechende Botschaft vor. Das Parlament muss nun entscheiden, ob die Schweiz das internationale Abkommen über Streumunition ratifiziert. In der Vernehmlassung hatten sich SVP und FDP ablehnend geäußert. Tritt das Abkommen in Kraft, muss die Schweiz ihre Streumunition innerhalb 8 Jahren vernichten. Streumunition setzt vor dem Aufschlag mehrere Sprengsätze frei, die sich dann über eine große Fläche verteilen. Das schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic warnt einmal mehr davor, Medikamente im Internet zu bestellen. Viele dieser Medikamente könnten die Gesundheit gefährden. Aktuell hat Swissmedic 122 Proben von Schlankheitsmitteln untersucht, die illegal in die Schweiz eingeführt wurden. Die meisten dieser Schlankheitsmittel hätten die Gesundheit gefährdet, schreibt Swissmedic. Bei einigen seien die Wirkstoffe so hoch dosiert, dass die Einnahme lebensgefährlich sei. Die Schweizer Hoteliers haben in der letzten Wintersaison weniger Logiernächte verbucht als im Winter davor. Gemäß dem Bundesamt für Statistik liegt der Rückgang insgesamt bei 0,7%. Zwar übernachteten mehr Schweizer Gäste in den Hotels hierzulande, gleichzeitig kamen aber weniger ausländische Touristen. Trotz des Rückgangs ist es laut Schweiz Tourismus die 5. beste Wintersaison seit 20 Jahren. Im beschädigten Atomkraftwerk Fukushima ist es in 3 Reaktoren zur Kernschmelze gekommen. Das hat nach dem AKW-Betreiber TEPCO nun auch die staatliche Atomaufsichtsbehörde bestätigt. Am Wochenende meldete TEPCO, die Strahlung sei höher als je zuvor. Außerdem befinde sich noch immer hochradioaktives Wasser in den zerstörten AKW-Gebäuden. In Peru hat sich der frühere Offizier und Linksnationalist Ollanta Humala zum Sieger der Präsidentenwahl erklärt. Das offizielle Endergebnis steht allerdings noch aus. Es zeichnet sich ein knappes Resultat ab. Humala steht bei 50,7%, seine Rivalin Keiko Fujimori bei 49,3%. Dies nach Auszählung von gut 80% der Stimmen. Keiko Fujimori ist die Tochter des Ex-Präsidenten Alberto Fujimori. Diese sitzt wegen Verbrechen gegen die Menschenrechte im Gefängnis. In Mazedonien ändert sich nach der Parlamentswahl nichts an den politischen Kräfteverhältnissen. Das meldet die staatliche Wahlkommission, nachdem 60% der Stimmen ausgezählt wurden. Die konservative Partei von Regierungschef Nikola Gruevski erklärte sich zur Wahlsiegerin. Mazedonien gehört zu den ärmsten Ländern Europas und leidet unter Spannungen zwischen der slawischen Mehrheit und der albanischen Minderheit.
12.36 Uhr. Portugals Wähler haben sich also für eine neue, für eine andere Regierung entschieden. Fraglich ist, ob die auch eine andere Politik machen kann, unter den strengen Vorgaben der Milliardenkreditgeber von EU und Währungsfonds. Dann Fukushima. Auswirkungen, Konsequenzen. Deutschland steigt aus, die Regierung sagt konkret, wie es gehen wird. Die Schweiz denkt um, mit dem Fachmann auf der Suche nach geeigneten Solardächern und Fukushima strahlt. Die Messwerte in Luft und Wasser steigen und steigen. Um 13 Uhr das Tagesgespräch mit Daniel Beierler. Er leitet das DEZA-Büro, mit dem die Schweiz in der libyschen Rebellenhauptstadt Benghazi präsent ist. Und jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.400 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu 1.22,28 gehandelt, der Dollar zu 83,68. Das Wetter. Heute Nachmittag bleibt es vor allem in den Alpen und im Süden wechselhaft. Im Flachland ist es länger trocken und es scheint zeitweise die Sonne. Die Temperatur liegt zwischen 21 und 25 Grad. Morgen Dienstag scheint dann zunächst oft die Sonne bei rund 25 Grad. Am Nachmittag und Abend gibt es wieder mehr Wolken und aus Westen und Süden ziehen Gewitter auf. Am Mittwoch ist es beidseits der Alpen stark bewölkt und es fällt häufig Regen bei nur noch 18 Grad. Verkehrsinfo Deres von 12.37 Uhr. Stau oder stockender Verkehr. In der Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Zürich-Affoltern. Und daher auch auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Gubristunnel. Schließlich zwei Meldungen zum Schienenverkehr. Der Betrieb auf der Strecke Basel-Olten ist zwischen Frenkendorf, Füllinsdorf und Lausen weiterhin eingeschränkt. Es muss mit Zugsausfällen, Verspätungen und Umleitungen gerechnet werden. Dagegen konnte die gemeldete Störung zwischen St. Margrethen und Bregenz behoben werden. Im internationalen Zugsverkehr von und nach Österreich muss allerdings noch bis 13 Uhr mit Verspätungen gerechnet werden.
Portugal hat gewählt. Das Ergebnis ist klar. Die Sozialisten haben ihre Mehrheit deutlich verloren. Künftig wird das bis unter das Dach verschuldete Land von einer Mitte-Rechts-Regierung geführt. Pedro Passos Coelho wird Portugals neuer Regierungschef und er strahlte wie Wahlsieger strahlen. Aber eigentlich, Martin Dure, hat der Mann wenig Grund zum Strahlen. Er wird ja in Portugal jetzt tun müssen, was die Milliardenkreditgeber von EU und Währungsfonds vorschreiben. Das heißt wohl vor allem sparen, sparen und nochmals sparen.
Nein, das heißt es nicht. Sie haben zwar recht, dass Passos Coelho keinen Grund zum Strahlen hat. Er hat eine schwierige Aufgabe, aber sie besteht eben nicht nur im Sparen, im Abkommen mit Währungsfonds und EU steht eben auch, dass das Land Wachstumspolitik betreiben muss, weil die portugiesische Krise nicht eine reine Finanzkrise ist, sondern eine Krise, die aus einer Wachstumsschwäche kommt. Zu wenig Produktivität, zu wenig Wettbewerbsfähigkeit. Hier braucht es politische Maßnahmen und da ist Coelho jetzt gefragt.
Die Sozialisten waren zuvor ja auch schon am Sparen und sind ausgerechnet mit einem Sparprogramm im Parlament gescheitert. Wird denn jetzt anders oder anderswo gespart?
Das weiß man noch nicht so genau, weil die Politiker insgesamt, auch die Sozialisten, sich nicht so klar geäußert haben während des Wahlkampfs, was sie tun wollen, vor allem wo sie sparen wollen, weil das Wähler abschrecken würde. Man kann sich aber vorstellen, dass die neue Regierung, die Mitte-Rechts-Regierung, die einen stark liberalen, zum Teil sogar einen neoliberalen Drang hat, dass die vermutlich stärker vorgehen wird, eine schärfere Gangart haben wird, wenn es um den Staatsabbau geht, um eine Vereinfachung der Bürokratie, wahrscheinlich auch Staatsangestellte entlassen. Ich nehme an, dass da mehr passieren wird als unter der Vorgängerregierung.
Auffällig ist, dass bei der gestrigen Wahl über 40% der Wahlberechtigten zu Hause blieben. Wie ist diese Nicht-Stimmbeteiligung zu erklären?
Das fällt ja lustigerweise uns Schweizern aus, die wir in Sachen politische Abstinenz viel eindrücklichere Zahlen hinkriegen als die Portugiesen. Schon 2009 waren es rund 40% Enthaltung, und das hat damit zu tun, dass die Bevölkerung enttäuscht ist, auch verunsichert ist, in den Politikern eine Klasse sieht, die über die Köpfe der Bevölkerung hinweg regieren, die eher Teil des Problems als der Lösung sind. Und da hat die neue Regierung tatsächlich eine Hypothek zu übernehmen, an der sie aber zum Teil auch selbst schuld ist. Das ist so etwas wie neben den finanziellen Schulden eine politische Schuld, die jetzt abgetragen werden muss. Und wir werden sehen, ob es gelingt.
Linksparteien, Gewerkschaften haben ihren Widerstand und Protest gegen das Sparen bereits angekündigt. Werden wir in Lissabon bald Demonstrationen sehen wie gestern in der griechischen Hauptstadt?
Ich glaube, Linksparteien und Gewerkschaften müssen erst mal so reagieren. Das gehört zu ihrem Geschäft. Sie werden aber zunächst mal schwergewichtig mit sich selbst beschäftigt sein, weil außer den Kommunisten, die ihren Prozentansatz halten konnten, haben die anderen Parteien Stimmen verloren. Die Gewerkschaften haben keine Streikkassen, mit denen sie wirklich heftige Aktionen durchführen können. Von daher erwarte ich unmittelbar jetzt keine großen Reaktionen. Vielleicht kann es zu Reaktionen kommen von Jungen, von Studenten, von arbeitslosen Jungen, die schon im März eine Großdemonstration in Lissabon und in anderen Städten auf die Beine gestellt haben. Und möglicherweise kommt von da wieder etwas.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Martin Durre. Weitaus schlimmer als in Portugal ist die Lage in Griechenland. Zwar erklärten sich die EU, der IWF und die Europäische Zentralbank am Freitag bereit, dem Pleitekandidaten weitere 10 Milliarden Euro zu leihen. Doch je länger, desto klarer wird, all die Milliarden werden nicht reichen. Es braucht nochmals mindestens 60, vielleicht sogar 100 Milliarden Euro. Wirtschaftsredaktor Rainer Bohrer.
Die Gerüchte jagen sich, es herrscht einmal mehr Hektik in den politischen Machtzentralen Europas. Gesicherte Fakten oder gar Entscheide liegen noch keine vor, doch wird immer klarer, die EU und der IWF kommen nicht um ein zweites Rettungspaket für Griechenland herum. Ursprünglich war geplant, dass Athen sein Geld im nächsten Jahr wieder auf den Finanzmärkten beschafft. Bei Zinssätzen von aktuell über 25% für zweijährige griechische Staatsanleihen ist dies aber schlicht nicht möglich. Folglich braucht Griechenland für nächstes und übernächstes Jahr noch einmal 60 Milliarden Euro Unterstützung. Rechnet man mit dem nicht unrealistischen Szenario, dass Griechenland trotz Privatisierungen und Sparanstrengungen auch 2014 seine Verschuldung noch nicht signifikant abgebaut hat, dann kommen noch einmal 40 Milliarden Euro Finanzbedarf dazu. Alles in allem könnte ein zweites Rettungspaket also gut und gerne 100 Milliarden Euro kosten. Diese Zahl kolportiert heute das deutsche Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Nun sind aber die großen Geberstaaten der Europäischen Union, allen voran Deutschland, nicht mehr bereit, die gesamte Last alleine zu tragen. Folglich sollen bei diesem zweiten Rettungspaket für Griechenland erstmals auch die privaten Gläubiger zur Kasse gebeten werden. Die EU verlangt von den Banken, dass sie ihre auslaufenden griechischen Staatsanleihen in neue Anleihen überführen und damit verlängern. Kostenpunkt für diese sanfte Art der Umschuldung, nach Schätzungen des Wall Street Journal, 30 Milliarden Euro. Falls die Banken nicht mitmachen, droht ein von der Zeitung nicht namentlich genannter EU-Offizieller unverhohlen damit, Griechenland in den Bankrott zu schicken, mit unabsehbaren und unkontrollierbaren Folgen. Solch verbale Kraftmeiereien zeigen die große Nervosität hinter den Kulissen. Vor allem die großen Geberländer wie Deutschland oder Finnland haben Mühe, die immer neuen Finanzspritzen für die Euro-Länder in Not politisch zu legitimieren. Deshalb verlangen sie jetzt laut Financial Times Deutschland, dass die EU griechische Besitztümer als zusätzliche Sicherheiten einfordert. Die Akropolis als Pfand beispielsweise. Derweil wird der Widerstand der Menschen in Griechenland immer stärker. Sie sind es, die am meisten unter den staatlichen Abbauplänen und Sparprogrammen zu leiden haben. Darum herumkommen werden sie jedoch kaum.
Deutschland steigt aus der Atomkraft, und zwar bis spätestens 2022. Das war die Schlagzeile vor einer Woche. Heute saß die bürgerliche deutsche Regierung unter Kanzlerin Merkel zusammen, um die Eckpunkte dieses Ausstiegs festzulegen, bis wann wird welches AKW abgeschaltet und vor allem, woher soll stattdessen der Strom für Deutschland kommen. Die Regierung in Berlin ist unterdessen vor die Medien getreten. Zugeschaltet ist jetzt unser Deutschlandkorrespondent Kasper Selk. Was hat man Neues erfahren von Kanzlerin Merkel? Wie soll der Ausstieg möglich gemacht werden?
Genau, man hat vor allem erfahren, dass dieser Ausstieg möglich gemacht werden soll, vor allem mit einem massiven Umstieg auf erneuerbare Energien. Beispiel: 10 Windfarmen sollen jetzt gebaut werden in Nord- und Ostsee, 25.000 Megawatt sollen da an maximaler Leistung zusätzlich ans Netz kommen. Auch auf dem Land will man die bestehenden Windanlagen, und das sind hier speziell im Nordosten Deutschlands natürlich wahnsinnig viele, die schon stehen, die sollen ausgebaut und vor allem die bestehenden sollen verstärkt werden, bessere Leistung kriegen. Es müssen, um diesen ganzen Windstrom in den Süden zu kriegen, 4.500 Kilometer Hochspannungsleitung gebaut werden. Man will Strom sparen, man will auch andere erneuerbare Energien fördern. Aber zusätzlich zu alledem wird auch Kohle- und Gaskombikraft mit ans Netz gehen müssen. Es werden also auch Kohle- und Gaskombikraftwerke gebaut werden, wenn auch nicht die altmodischen von früher, sondern eben sogenannte Clean Coal Technology. Aber man wird auch mit Kohle und Gas zuschalten müssen.
Man will also auch fossile Energie einsetzen, um die Lücke zu füllen, die der Ausstieg aus der Atomkraft hinterlässt. Was ist denn mit dem Klimaschutz?
Das Ganze muss klimaschutzverträglich gestaltet werden. Das war immer eine Forderung, welche die Kanzlerin gestellt hat bei den ganzen Planspielen, die jetzt in den letzten 3 Monaten gemacht worden sind. Das war also quasi eine Voraussetzung, die sie immer genannt hat. Man geht davon aus, dass man mit dem jetzt bevorstehenden massiven Ausbau erneuerbarer Energien die verschiedenen Ziele werde erreichen können, allerdings mit gewissen Abweichungen in der kürzeren Frist. Also kurzfristig werde es über langfristig wahrscheinlich Unterschreitungen geben. Das ist so die Losung hier.
Der Atomausstieg ist seit der Gründung der Grünen eine ihrer ganz zentralen Forderungen. Und auch die SPD fordert das seit langem. Wie steht denn die Opposition jetzt zu den Plänen der bürgerlichen Regierung?
Grundsätzlich ist man bei der Opposition, bei Grün und bei Rot natürlich froh, dass dieser Ausstieg aus der Kernenergie jetzt wieder zügiger kommen soll, wie das ja auch schon mal beschlossen war 2001 von einer rot-grünen Regierung notabene. Die Grünen warten trotzdem noch ab mit ihrer Zustimmung, bis sie nämlich das Kleingedruckte all dieser Gesetze haben lesen können. Heute Morgen hat die Regierung 10 Gesetze abgeändert, die Abänderung von 10 Gesetzen beschlossen. Das sind zum Teil massive Änderungen. Da wollen die Grünen einfach ganz sicher sein, dass nicht irgendwelche Hintertüren noch offen sind. Wenn sie in diesem zentralen Punkt ihrer Atomkraft-Nein-Danke-Politik dann wirklich zustimmen sollen. Die Opposition kommt eher aus dem Regierungslager. Nicht alle, die bis vor Monaten die Kernenergie so heftig vertreten und verteidigt haben, haben jetzt das Hemd gewechselt. Überhaupt nicht. Da gibt es einige, die jetzt mit ziemlich roten Köpfen hier in Berlin herumlaufen. Und in der Folge haben sich jetzt plötzlich auch wieder verschiedene Medien, die noch bis vor kurzem den sofortigen Ausstieg gefordert haben, wieder gefragt, ist das nicht alles ein bisschen schnell? Ist das alles richtig so? Aber die Führung aller Parteien, Opposition und Regierung, sind sich bei diesem Ausstieg eigentlich einig. Und das dunkelt mich wichtig, vor allem auch in der Frage der Endlager. Also auch da ist ein Konsens in einer unglaublich massiv emotional umstrittenen Frage dabei zu entstehen, nämlich dass man nicht nur auf Gorleben als einziges mögliches Endlager setzt, eines, welches wahnsinnig umstritten ist, sondern dass man im ganzen Land wieder nach einer Lösung für ein Endlager sucht.
Das waren Informationen von Kasper Selk in Berlin. Auch die Schweiz hat ja den Atomausstieg beschlossen, wenn auch in gemächlicherem Tempo. Im letzten Teil unserer Rendezvous-Serie zum Atomausstieg geht es um Sonnenenergie. Wir wollen wissen, wie viel Strom auf welchen Schweizer Dächern sozusagen geerntet werden könnte. Klar ist, nicht jedes Dach ist gleich gut geeignet für die sogenannte Photovoltaik, und große Dächer mit guter Ausrichtung zur Sonne gibt es nicht an jeder Ecke. Inlandredaktor Christian von Burg ging mit dem technischen Leiter eines Unternehmens, das Dächer mit Solarzellen bestückt, auf die Suche.
Ist Markus Kohler mit dem Zug unterwegs, so schaut er auf die Dächer. Dort liegt das Geld, mit dem er sein Leben verdient. Der 38-jährige Photovoltaik-Spezialist schätzt bei einem Zwischenhalt blitzschnell ab, wo sich ein Solardach lohnen würde.
Ja, wir sind jetzt gleich beim Bahnhof angekommen und wir sind da auf der linken Seite, sehen wir ein schönes Flachdach über dem Perron. Und ich denke, das eignet sich sehr gut für eine Photovoltaikanlage.
Kohler ist technischer Leiter der Firma Edison, der größten Betreiberin von Solardächern in der Schweiz.
Wir schauen uns Dächer an und machen das Scouting über Google Earth oder andere Mittel und suchen uns da Dächer, die möglichst wenig Dachaufbauten haben und gehen dann auf diese Firmen zu und fragen, ob man da Solaranlagen bauen kann.
Unterdessen betreibt die Firma 50 Anlagen in der Schweiz und mehrere in Deutschland, Spanien und Frankreich. Nur große Dächer sind für die spezialisierte Firma rentabel, wie etwa das Verteilzentrum der Firma Pistor in Rothenburg bei Luzern, von wo die Bäckereien der Schweiz ihre Rohwaren beziehen. Auf dem Weg über das flache Dach des Verteilzentrums ist die Autobahn zu sehen. Ein großes Öllager, Kühe auf einer Wiese und Lastwagen, die um das Gebäude kurven. Kohler liefert die Eckdaten zur neuen Solaranlage.
Diese Anlage ist 850 Kilowatt groß. Das heißt, sie produziert Strom für etwa 200 Haushalte und ist verteilt auf einer Fläche, die man vergleichen kann mit etwa 2 Fußballfeldern.
Anlagen wie diese ließen sich in der Schweiz zu Tausenden verwirklichen. Der Bundesrat geht in seinem neuen Energieszenarien davon aus, dass die Photovoltaik bis 2050 fast die Hälfte des Stroms aus erneuerbaren Energien ausmacht. Noch ehrgeiziger gibt sich der Branchenverband Swiss Solar. Er will schon in 14 Jahren 20% des Schweizer Stroms mit Solarzellen decken. Zum Vergleich, heute sind es gerade mal 0,1%. Kohler sagt dazu:
Das ist sicher ambitioniert, die Pläne der Swiss Solar. Es ist aber durchaus machbar, wenn die politischen Rahmenbedingungen da sind.
Und mit Rahmenbedingungen meint Kohler eine Erweiterung der kostendeckenden Einspeisevergütung. Wer Strom aus seiner Solaranlage ins Netz speist, wird für die Mehrkosten dieses bisher teureren Stroms entschädigt werden. Doch das kostet viel Geld. Auch der Strom von der Anlage hier in Rothenburg ist mit 50 Rappen pro Kilowattstunde gut 5-mal so teuer wie Normalstrom. Aber nicht mehr lange, prophezeit Kohler.
Wir gehen davon aus, dass in 5 bis 10 Jahren der Strom aus Photovoltaik etwa gleich teuer sein wird wie der normale Strom.
In den letzten 2 Jahren zumindest ist der Preis um 40% gesunken. Dennoch sei die Frage erlaubt, sind Firmen wie Edison nicht vor allem Subventionsjäger, die von Land zu Land die Fördergelder absahnen? Kohler sieht das nicht so. Auch die Kernenergie habe in ihrer Anfangszeit viel Fördergeld verbraucht. Das sei nötig, damit sich eine neue Technologie schnell entwickeln könne. Aber die kostendeckende Einspeisevergütung, kurz KEV, sei ja nicht für die Ewigkeit gedacht.
Die KEV ist eine Anschubförderung. In einigen Jahren wird die KEV überflüssig sein und das ist auch das Ziel der KEV.
Derzeit wartet die Schweizer Solarbranche aber vor allem auf mehr Geld aus der KEV. Darauf, dass die Politik die heutige Begrenzung der Einspeisevergütung für die Photovoltaik aufhebt. 7000 Anlagen sind derzeit in der Warteschlange. Schon am Mittwoch werden entsprechende Vorstöße im Nationalrat debattiert. Und wenn es soweit ist, dann werde der Run auf die guten Dächer zunehmen, sagt Kohler.
Dann wird es sicher einen großen Boom geben und dann wird es sicher auch sehr viele Dächer geben, die entsprechend gesucht sind.
Wer ein großes, sonniges Dach hat, kann es voraussichtlich also schon bald an den meistbietenden Stromproduzenten vermieten.
Christian von Burg. Dass man in der Schweiz und in Deutschland ernst macht mit dem Atomausstieg, hat seinen Ursprung in Fukushima. Von dort kommen weitere beunruhigende Meldungen. Im Keller der Anlage steigt das radioaktive Wasser immer höher. Jeden Tag fließen nämlich 500 Tonnen Kühlwasser aus den leckenden Reaktoren. Dazu kommt seit ein paar Tagen der Regen. Die Regensaison hat begonnen. Die Betreiberfirma muss nun das hochradioaktive Wasser dringend anderswo unterbringen, sonst gerät es in die Umwelt. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler.
In Fukushima kämpfen die Ingenieure mit einer paradoxen Situation. Einerseits müssen sie befürchten, dass bald hochradioaktives Wasser aus dem AKW-Gelände fließt und die Umgebung oder das Meer zusätzlich verseucht, weil die Keller des Werks randvoll mit verstrahlter Brühe sind. Andererseits müssen sie die Reaktoren und die Abklingbecken weiter mit täglich 500 Tonnen Wasser kühlen, damit diese sich nicht gefährlich überhitzen. Und auch dieses Kühlwasser fließt aus den leckenden Reaktorgefäßen in die übervollen Keller. Spätestens am 20. Juni sei deren Kapazität erschöpft, hat TEPCO berechnet. Bei starken Regenfällen sogar früher. Als Sofortmaßnahme pumpt TEPCO nun etwas verseuchtes Wasser in einen weiteren Keller auf dem AKW-Gelände. Doch dies verschafft nur gerade für 3 weitere Tage Luft. Mehr bringen soll ein Filtersystem, mit dem das kontaminierte Wasser so weit gereinigt werden kann, dass man es in Stahltanks neben den zerstörten Reaktorgebäuden lagern und danach wieder als Kühlflüssigkeit für die Reaktoren verwenden kann. Heute haben in Fukushima erste Tests dafür begonnen. Man weiß also noch nicht, ob und wie gut das Filtersystem funktionieren wird. Falls alles gut geht, soll es am 15. Juni den Betrieb aufnehmen, also in letzter Minute. Falls all dies klappt, sind die Probleme noch immer nicht gelöst. Um bei der Stabilisierung des AKW wirklich weiterzukommen, müssen die überfüllten Keller ganz geleert werden. Erst dann können die Arbeiter die zerstörten Reaktoren so weit verarzten, dass sie für die nächsten Monate und Jahre stabil und ohne zu lecken gekühlt werden können. Im April noch hatte TEPCO gehofft, dies bis im Spätjahr zu schaffen. Doch mittlerweile zweifelt sogar die Betreiberfirma selbst an ihrem Fahrplan. Dazu geführt haben immer neue Zwischenfälle, die zeigen, dass die Ingenieure die havarierte Anlage noch lange nicht im Griff haben. Gerade gestern trat im Reaktorblock 1 hochradioaktiver Dampf aus und niemand weiß, woher und warum. Und noch immer müssen die Angestellten unter prekären Verhältnissen arbeiten. Ebenfalls gestern erlitten 9 von ihnen einen Hitzschlag, 2 mussten ins Spital. In Fukushima ist die Krise noch lange nicht ausgestanden.
In Tunesien floh Präsident Ben Ali Hals über Kopf, in Ägypten trat Mubarak nach zähem Ringen zurück, jetzt hat sich ein dritter arabischer Machthaber offenbar verabschiedet. Jemens Präsident Saleh hat sich nach Saudi-Arabien begeben, ins Spital, nachdem er zu Hause bei einem Raketenangriff verletzt worden war und nur vorübergehend, wie es heißt. Aber niemand rechnet damit, dass Saleh zurückkehrt. Weshalb das denn so klar sei, fragte ich unseren Korrespondenten Fredrik Steiger zu Beginn des Gesprächs.
Es ist in der Tat so, dass die ganz große Mehrheit der Beobachter im Land selber, aber auch die Jemen-Experten in den umliegenden Ländern davon überzeugt sind, dass Saleh in Saudi-Arabien bleiben wird. Für Saleh wäre das wahrscheinlich auch keine allzu schlechte Lösung. Es würde ihm zumindest halbwegs eine Gesichtswahrung erlauben. Er hätte freiwillig das Land verlassen, ist nicht vertrieben worden und er dürfte im saudischen Exil auch mit Straffreiheit rechnen können, was sehr unsicher wäre, wenn er in den Jemen selber zurückkehren würde. Und zudem sagen zwar die Saudis auf der einen Seite, Salehs Ausreise sei eine humanitäre Sache und nicht eine politische, aber tatsächlich hat Saudi-Arabien wenig Interesse, dass Saleh wieder in den Jemen zurückkehrt und dort das Chaos noch verstärkt.
Anders als in Tunesien oder Ägypten ist in Jemen nach dem Abgang jetzt niemand an der Macht oder viele ein bisschen. Wie schätzen Sie die Machtverhältnisse dort ein?
Die sind im Moment völlig unübersichtlich. Offiziell regiert der Vizepräsident Mansour Hadi, aber er hat keine Hausmacht, er hat keinen echten Rückhalt in der Bevölkerung. Hinter ihm verbergen sich irgendwo die Söhne Salehs und auch dessen Neffen, die im Sicherheitsapparat wichtige Rollen spielen. Dann gibt es die studentische Jugend, ein kleines Bürgertum, das heute gerade gefordert hat, einen Übergangsrat, eine Art Technokratenregierung und eine neue Verfassung. Aber diese Demonstrierenden haben zwar energisch Veränderungen gefordert im Jemen, fordern das seit Wochen, aber sie repräsentieren eine kleine Minderheit, eine viel kleinere noch, als das die Demonstranten in Tunesien oder Ägypten getan haben. Und daneben gibt es im Jemen traditionell starke, auch bewaffnete Stämme. Es gibt Al-Qaida-Drahtzieher und es gibt auch noch die Separatisten im Süden. Also eine wirklich ganz, ganz schwierige Gemengelage.
Wird denn jetzt Realität, was schon länger befürchtet wurde? Bricht das Land auseinander? Wird Jemen zum gescheiterten Staat wie Somalia auf der anderen Seite des Golfs von Aden?
Eigentlich muss man sagen, dass Jemen bereits heute fast schon ein gescheiterter Staat ist. Die Regierung und die Sicherheitskräfte kontrollieren inzwischen nur mehr kleine Teile des Landes, nicht mal mehr ganz die Hauptstadt Sanaa oder die Großstadt Haiz. Es gibt praktisch täglich irgendwo Tote, es gibt überall Kämpfe. Die humanitäre Lage spitzt sich rasch zu. Das wichtigste Exportprodukt Öl kann kaum noch exportiert werden wegen des Konfliktes, weil Pipelines blockiert sind. Eine wichtige Einnahmequelle, der Tourismus, ist logischerweise im Moment tot. Die Landwirtschaft produziert für immer mehr Menschen immer weniger Lebensmittel wegen der gravierenden Wasserknappheit. Also zum politischen Chaos kommt nun immer mehr noch eine humanitäre Tragödie dazu. Also der Jemen scheint im Moment schon zumindest teilweise gescheitert.
Das waren Informationen von Fredrik Steiger. 13 Uhr Gast im Tagesgespräch ist gleich der Leiter des DEZA-Büros in Benghazi, in der Hauptstadt der libyschen Opposition. Tagesgespräch im ersten und vierten nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Karin Britsch.
In Portugal haben die mit rechts stehenden Sozialdemokraten von Pedro Passos Coelho die Parlamentswahl klar gewonnen. Die deutsche Regierung hat die Gesetze für den Atomausstieg bis 2022 verabschiedet und sie stimmte Gesetzesentwürfen zu, welche erneuerbare Energien und das Stromnetz ausbauen wollen. Das Parlament hat das letzte Wort. Im Fall der beiden Schweizer Rashid Hamdani und Max Göldi kann die Schweizer Bundesanwaltschaft ein Strafverfahren gegen Libyen eröffnen. Politisch spreche nichts dagegen, sagt der Bundesrat. Die Staatsanwaltschaft in Mannheim zieht den Freispruch für Jörg Kachelmann weiter. Der Wettermoderator war letzte Woche vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen worden, aus Mangel an Beweisen.